Also die sagen, nirgendwo außer beim Parkplatz Spielberg in der Nähe von Hasloch ist jemals ein von diesen Geräten wirklich vollständig zerstört worden.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Podcast Alles Böse. Heute wieder mit dem geschätzten Kollegen Christoph Hemmelmann, unser Mann für Alles Böse. Hallo Christoph.
Hallo.
Ich habe dich beim letzten Mal ein wenig vermisst. Deshalb bin ich ganz dankbar und froh, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Uwe Renners. Ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Christoph, wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das, sag ich mal, glaube ich, niemandem so ganz fremd ist, oder?
Fahrradfahrern und Fußgängern schon ziemlich.
Gut, bei Fahrradfahrern habe ich auch schon mal gelesen, dass die auch schon mal betroffen waren davon, aber das ist dann, glaube ich, fällt dann eher unter den Aspekt Randerscheinung. Wir reden heute über das, was viele Autofahrer auch ganz böse finden, das sind Blitzer.
Wobei, wir reden nicht darüber, dass Blitzer böse sind, bevor ich hinterher einen bösen Anruf von der Polizei bekomme, sondern wir reden über den Fall von drei jungen Pfälzern, die einen Blitzer zerstört haben. Brandstiftung, und das ist natürlich böse.
Okay, das war kein normaler Blitzer, sage ich mal in Anführungsstrichen, sondern das war so ein Anhängerblitzer. Die haben ja, sag ich mal, die Verkehrsüberwachung in den vergangenen Jahren schon ein Stück irgendwie revolutioniert, weil sie an wechselnden Standorten eingesetzt werden können, aber im Gegensatz zu herkömmlichen mobilen Blitzern ihren Kontrolldienst ohne menschliche Aufpasser verrichten. Da muss niemand mehr im Auto sitzen und irgendwie gucken. Da sie wenig Personal binden, lässt sich mit ihrer Hilfe der Verkehr deutlich intensiver überwachen. Ich glaube, Rheinland-Pfalz hat die Geräte 2017 angeschafft und die Anzahl der Verfahren wegen Tempoverstößen, die ist in der Zeit um das Doppelte gestiegen, um mehr als das Doppelte.
Ja.
Funktionieren kann das aber irgendwie ja alles nur, weil diese Dinger vor Sabotage geschützt sind. Die stecken in einer Panzerhülle, die ja angeblich unzerstörbar sein sollte.
Schusssicher zum Beispiel.
Bis drei junge Pfälzer im März 2020 den Gegenbeweis antraten. Christoph, warum sind sie denn überhaupt auf einen Blitzer losgegangen?
Naja, die Antwort ist naheliegend. Sie waren, oder einer von den dreien war halt betroffen. Das Gerät stand damals an der A65 bei Hasloch, Parkplatz Spielberg, den kennen, glaube ich, auch viele vom Vorbeifahren. Und er hat eben einen der späteren Täter mit überhöhter Geschwindigkeit erwischt. Der eine spätere Komplize saß da schon mit dem Auto, das war ein Freitagabend. Die haben sich dann noch mit einem dritten Bekannten in Böhl-Iggelheim in einer Kneipe getroffen, haben dann drüber gesprochen, dass der geblitzte Kumpel da jetzt wohl seinen Führerschein verliert. Ja, und dann sind sie irgendwann auf die Idee gekommen, dass man da vielleicht noch was dagegen tun könnte, dass man das verhindern könnte, und zwar indem man das Gerät zerstört.
Also sowas hat ja früher bei stationären Blitzern durchaus funktioniert. Ist jeder, glaube ich, schon mal an einem vorbeigefahren, der nicht mehr irgendwie so ganz gut aussah. In Zeiten, in denen da die Analogkameras drin waren, war das ja auch relativ, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfach, weil indem man das Glas da kaputt gemacht hat, konnte man im Prinzip die Kamera da irgendwie greifen und das irgendwie kaputt machen. Ich glaube, manche sind sogar angezündet worden und was auch immer. Naja, also die hatten einen Film und da musste dann von Zeit zu Zeit irgendwie das Ordnungsamt oder die Polizei kommen und das Ding rausholen und erstmal entwickeln lassen. Und wenn man den Film vorher in irgendeiner Weise zerstört hat, dann war halt nichts mehr mit Fotos. Aber diese Anhängerblitzer heute, das sind ja mittlerweile Digitalgeräte. Lassen sich da Beweisfotos überhaupt noch vernichten, wenn man diesen Apparat zerstört?
Eigentlich nicht, weil die Teile haben eine Internetverbindung und schicken ihre Messdaten, die Fotos und so weiter, eben direkt an die Zentrale, in dem Fall die Polizei. Wobei direkt, das ist halt so eine Sache, es passiert nicht unbedingt sozusagen im Sekundentakt, sondern immer wieder portionsweise. Und in dem Fall war es eben so, das war noch nicht übermittelt, als die drei Jungs da losgezogen sind und das Teil zerstört haben. Und von daher, wie schnell der gefahren ist, blieb tatsächlich offen. Die Daten dafür sind tatsächlich vernichtet. Und so wie ich dich kenne, willst du jetzt gleich fragen, wie groß denn der Zeitabstand ist, in dem diese Daten übermittelt werden. Komischerweise, die Polizei hat es mir nicht verraten, ist aber wohl so, dass man das auch gar nicht so pauschal sagen kann, weil es eben auch davon abhängt, wie schaut die Internetverbindung aus, wie gut ist die, wie schnell läuft das alles.
Ich vermute mal, dass sie eine ganz einfache, normale LTE-Verbindung irgendwie da aufbauen werden. Und naja gut, ich sag mal, wenn ich jetzt in der Westpfalz irgendwo im tiefsten Kusel da oben unterwegs bin, dann könnte das zumindest so sein, dass das vielleicht auch mal überhaupt nicht geht.
Der Digitalfachmann bist du.
Ja gut, ich meine, so ein paar Funklöcher im Pfälzer Wald, also wenn ich von Dürkheim nach Kaiserslautern fahre, dann kann ich da unterwegs eine ganze Zeit lang in keiner Weise telefonieren, geschweige denn überhaupt irgendeine mobile Seite auf dem Smartphone abrufen. Und
das sollst du auch nicht, wenn du fährst.
Nee, aber selbst wenn ich, da gibt es ja auch einige Parkplätze unterwegs, auch da funktioniert es nicht. Aber dann bedeutet das ja, sag ich mal, wenn so ein Ding da irgendwo steht, dann wird es mit der Vermittlung wahrscheinlich auch, Übermittlung wahrscheinlich schwierig sein. Gut, Spekulation. Fakt ist, die drei damals haben ihr Ziel erstmal erreicht. Aber wirklich glücklich dürften sie damit ja noch nicht geworden sein. Weil anschließend wurden sie ja dann doch geschnappt, weil sonst würden wir heute nicht über die drei reden, vermute ich. Und die wurden ziemlich schnell sogar gefasst. Wie hat die Polizei sie denn damals aufgespürt?
Also anfangs hat da die Staatsanwaltschaft, die da mein Ansprechpartner war, ein ziemliches Geheimnis drum gemacht. So mit der Begründung, ja, wir wollen ja keine Tipps geben, wie man vorgehen muss, damit man dann nicht erwischt wird. Andererseits war eigentlich von Anfang an klar, spätestens wenn die Jungs vor Gericht gestellt würden, dann wird in diesem Prozess auch herauskommen, wie die Ermittlungen gelaufen sind, wie sie erwischt worden sind. Ja, und dieser Prozess hat jetzt Anfang 2022 tatsächlich stattgefunden. Wir wissen also jetzt, wie die Polizei sie aufgespürt hat. Und ja, im Prinzip ist es auch tatsächlich so gelaufen, wie ich es mir eigentlich von Anfang an gedacht habe. Es war ja so, die haben dieses Gerät mit Benzin überschüttet und angezündet. Ich als Polizei hätte dann eben mal die Tankstellen in der Gegend abgeklappert. Und genau das hat die Polizei auch gemacht. Und die hat dann da in der Nähe eine Shell-Tankstelle gefunden. Da hatte jemand kurz vor dieser Tat einen 10-Liter-Kanister gekauft und mit Benzin gefüllt. Vorgefahren war er mit dem Auto, das ins Sichtfeld einer Überwachungskamera gefahren ist. Da war dann also auch das Kennzeichen zu sehen. Und anschließend hat er dann auch noch mit Bankkarte bezahlt. Da kann man sich im Grunde auch selbst anzeigen oder seine Visitenkarte dalassen. Ne?
Also es zeugt jetzt zumindest, wenn man es mal positiv ausdrücken will, nicht von hohem kriminellen Bewusstsein. Das war wahrscheinlich, war das für die Jungs auch so das erste Mal, dass sie wirklich in der Form straffällig geworden sind. Würde ich jetzt mal vermuten, wenn ich das höre.
Ja, war es auch. Also ich habe die dann auch im Gerichtssaal gesehen. Jetzt war das ja, also das Strafrecht unterscheidet ja zwischen Vergehen und Verbrechen. Verbrechen sind die schwereren Sachen. Und formal war das, was die gemacht haben, tatsächlich ein Verbrechen. Das heißt, ich habe hier sozusagen Verbrecher vor mir sitzen gehabt. Aber so haben die wirklich nicht ausgesehen, nicht gewirkt. Und es war auch, die hatten keinerlei Vorstrafen. Die kamen, soweit sich das jetzt beurteilen lässt, aber in so einem Prozess geht es ja auch ein bisschen drum, um die bisherige Biografie, familiäre Hintergründe und so weiter. Die kamen aus ganz geordneten Verhältnissen. Zwei hatten Lehrstellen, und zwar auch Lehrstellen, wo ich glaube, das sind schon gute Leerstellen. Das ist nicht sozusagen das, was auf dem Leerstellenmarkt noch übrig bleibt für die, die sonst überhaupt nichts kriegen. Ja, beim dritten hieß es zunächst, ja, der arbeitet in einem Beruf, den er nicht gelernt hat, keine Ausbildung. Denkt man sich so im ersten Moment, naja, okay, ungelernt. Aber auch da hat sich dann herausgestellt, er hat durchaus eine Ausbildung gemacht, arbeitet jetzt nur in einem anderen Beruf, im elterlichen Betrieb, den er auch mal übernehmen will. Also auch das ist ja jetzt nicht, ich sag mal, so die schlimmste soziale Ecke.
Also ich kenne irgendwie Immobilienmakler, die das auch nicht gelernt haben und Millionäre geworden sind. Also ich kenne sie nicht, aber ich habe auch schon davon gehört, sagen wir mal so. Von daher, ja.
Also es ist nicht die Immobilienbranche. Ja. Ich sag mal, nachdem wir es hier mit jungen Tätern zu tun haben, sind wir ja auch ganz besonders zurückhaltend, was so Identifizierendes und so angeht. Deswegen sage ich jetzt auch nicht die Branche, weil dann käme man vielleicht doch recht schnell aufs Unternehmen und so weiter. Muss jetzt nicht sein.
Aber sag mal, Christoph, warum, wenn das so junge Kerle sind, ja, und die heute ja alle auch digital nicht so ganz eigentlich dumm sind, die für 9,90 Euro kann sich heute jeder im App Store eine App runterladen, deren Namen ich jetzt einfach mal nicht nenne, die aber ganz viel so mit Blitzer zu tun hat. Und ich bekomme jeden Blitzer, sag mal, zu 99%, vor allem da, wo viel Verkehr ist, im Vorfeld angezeigt. Haben die mal sich irgendwie geäußert oder in der Form?
Nee, man muss auch dazu sagen, dieses Verfahren ist, also es ist mehrfach verschoben worden. Es ist ja ein Abstand von fast 2 Jahren zwischen der Tat und dem Prozess. Jetzt ist es an sich schon so, die Justiz muss ja immer die Sachen vorrangig bearbeiten, wo Leute gerade in Untersuchungshaft sitzen. Das haben die drei natürlich nicht. Die sind auf freiem Fuß geblieben. Von daher, das sind so Verfahren, die schon von vornherein so ein bisschen nach hinten geschoben werden. Aber das war für die Sache jetzt schon auch ein sehr langer Wartezeitraum, was einfach damit zusammenhing. Also einmal ist schon drin ein Verteidiger krank geworden. Da musste man dann schon mal verschieben. Aber es war eben auch das Problem mit Corona. Jetzt muss man einfach sagen, ich bin ja normalerweise auch so bei diesen, ja, jetzt großen Mordprozessen und so weiter, jetzt zum Beispiel in Frankenthal, wo man dann diese großen Gerichtssäle auch hat. Das war jetzt vor dem Amtsgericht in Neustadt. Da ist alles ein bisschen kuscheliger. Wir waren dann am Ende auch tatsächlich in einem Raum, ich sag mal von der Größe her, ein besseres Wohnzimmer. Der war dann, ja, da saßen die Beteiligten schon dicht auf dicht, dann hingen noch so Plexiglasscheiben dazwischen, die haben das Ganze aber irgendwie noch bedrängter gemacht. Dann wurde die ganze Zeit mit offenem Fenster verhandelt, alle haben die ganze Zeit ihre Masken aufbehalten. Das Häufigste, was da gesagt wurde, war, Entschuldigung, ich verstehe nichts. Ja, und es wurde auch öfters mal dann noch Pause gemacht und alle wieder raus und erstmal nochmal lüften und wieder rein. Also ehrlich gesagt, so fürchterlich in die Tiefe ist man unter diesen Umständen wirklich nicht gegangen. Der Staatsanwalt hat pro forma nochmal gefragt, jetzt sag mal, wer hat eigentlich von euch die Idee gehabt? Wobei auch das war, gut, das hat er halt mal gefragt, hat aber am Ende fürs Urteil dann auch keine große Rolle gespielt. Also so ins Detail ist man da wirklich nicht gegangen.
Also ich muss auch noch dazu sagen, ganz wichtig, diese App, von der ich da gerade gesprochen habe, die darf man sich zwar runterladen, aber man darf sie nicht nutzen im Straßenverkehr. Ich bin mal zufälligerweise mit jemandem mitgefahren, der das Ding nutzt, und ich habe mich wirklich gewundert, wie genau und wie umfangreich das funktioniert. Also wir sind eine ziemlich weite Strecke mit dem Auto gefahren, und ich glaube, auf der ganzen Strecke waren vielleicht 10, 12 Blitzer. Und diese App hat sie alle angezeigt vorher, auch mobile Blitzer. Das hat mich schon also so ein bisschen begeistert, auch wenn ich weiß, dass es nicht erlaubt ist. Also keine Empfehlung, das Ding runterzuladen, weil wenn man angehalten wird und die Polizei sieht, dass man diese App nutzt, dann hat man auch ein Problem. Wobei ich glaube, es ist günstiger, als so einen Anhängerblitzer abzubrennen. Also das muss man auch dazu sagen. Kommen wir nochmal zu dem Anhängerblitzer zurück. War das denn jetzt wirklich weltweit der einzige Fall, in dem so ein Teil komplett zerstört wurde?
Also jetzt kriegen wir ja nicht Pressemitteilungen aus der ganzen Welt von irgendwelchen Polizei- und Verkehrsordnungsbehörden, in denen die uns mitteilen, dass mit ihren Geräten irgendetwas passiert ist. Es ist aber so, diese Anhängerblitzer, es gibt nur eine einzige Firma im Moment, die die herstellt, Vitronic, die haben ihren Hauptsitz in Wiesbaden. Und es ist bei denen ja jetzt auch nicht so wie, was weiß ich, bei einem Hersteller von Dübeln, der die Dinger dann verkauft und nie wieder was von ihnen hört. Diese Blitzer sind ja komplexe technische Anlagen, die brauchen auch laufend Support. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass die Firma wirklich einen Überblick hat, was aus ihren Geräten geworden ist. Ich habe bei denen deshalb nochmal nachgefragt. Die haben gesagt, ja, weltweit dürften ungefähr so 650 Geräte in Betrieb sein. Weltweit heißt in Deutschland, aber auch in Frankreich, in verschiedenen Golfstaaten, in Ruanda und in Australien. Und also die sagen, nirgendwo außer beim Parkplatz Spielberg in der Nähe von Hasloch ist jemals ein von diesen Geräten wirklich vollständig zerstört worden.
Ja, Respekt, sag ich mal. Das muss man dann ja auch erstmal schaffen. Aber von Angriffen auf diese Apparate hört man ja trotzdem immer wieder mal. Und wenn man vorbeifährt an welchen, man sieht ja oft auch Graffitis drauf, also dass sie irgendwie angesprüht wurden. Was passiert da denn sonst noch so?
Ja, es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, was sich der Täter eigentlich vorgenommen hat. Am häufigsten ist wohl das, was du eben auch erwähnt hast, nämlich dass die Scheibe einfach irgendwie zugesprüht wird. Und hinter dieser Scheibe sitzen ja die Messsensoren und die Kamera. Das heißt, wenn du da zusprühst, dann ist der Anhänger sozusagen blind und dann misst der erstmal auch nichts mehr. Aber diese Farbe lässt sich normalerweise jedenfalls auch schnell wieder entfernen. Das heißt, nach 2-3 Tagen ist das Gerät wieder im Einsatz. Viel gekostet hat die Reinigung dann eben auch nicht. Also das ist im Grunde etwas, wo die Behörden, auch die Herstellerfirma irgendwo mit den Achseln zucken und sagen, naja, gut, damit ist zu rechnen, das ist vielleicht ein bisschen ärgerlich, aber im Grunde eingepreist. Dann gibt es immer wieder auch mal Fälle, in denen jemand ja, mit mechanischer Gewalt auf so ein Ding losgeht. Also wenn man mit dem Vorschlaghammer drauf eindrischt oder Brecheisen dran rumhebelt. In Rheinland-Pfalz kann ich mich noch erinnern, gleich 2017, als die ersten Geräte da waren, hat es mal jemand an der A60 bei Prüm probiert. Schaden 7.000 Euro. Ja, sicherlich aus Hersteller- und Polizeiperspektive auch wieder ärgerlich. Aber also von der Zerstörung des Geräts ist man damit auch noch ein ganzes Stück weit entfernt. Brandstiftungsversuche gibt es dann auch immer wieder. Auch da erinnere ich mich an einen Fall, auch gleich 2017 an der B9 bei Limburger Hof im Rhein-Pfalz-Kreis. Da wollte jemand so einen Anhängerblitzer tatsächlich anzünden. Und das Gerät musste dann hinterher tatsächlich zur Reparatur, aber nur weil ein Bremslichtkabel verschmort war. Und bis man ihn da weggeschleppt hat, hat der Apparat noch tapfer weitergeblitzt. Also das fand ich schon beeindruckend.
Weißt du, was so ein Blitzer kostet?
Das Land wird für diesen zerstörten Blitzer knapp 170.000 Euro Schadensersatz fordern. Es war kein ganz neues Gerät mehr. Ich vermute mal, ähnlich wie beim Gebrauchtwagen, wird man da sozusagen halt ein bisschen Abstriche am Wert machen. Aber ich glaube, so ungefähr kommen wir da schon in die Größenordnung dessen, oder wir können von dort auf die Größenordnung dessen schließen, was so ein Gerät neu tatsächlich kostet. Wobei das ja auch immer so eine Sache ist, bei allem, was staatliche Behörden kaufen, hast du auf der einen Seite vielleicht mal einen Listenpreis, der der Ausgangspunkt ist. Aber dann werden ja mehrere Geräte auf einmal gekauft. Dann ist natürlich auch die Frage, welche Ausstattung kauft man genau? Auch da gibt es Unterschiede. Und also von daher, egal ob das jetzt um Blitzer oder um Polizeikontext, schusssichere Westen, Pistolen, Sturmgewehre, was weiß ich. Du kannst da nie einfach nur in den Katalog gucken und dann sagen, aha, so viel kostet das. Aber wie gesagt, so eine gewisse Vorstellung haben wir, glaube ich, davon, was das kostet.
Jetzt sagtest du ja, dass 2017 da an der B9 schon mal jemand versucht hat, so ein Ding anzuzünden. Da war dann das Bremslichtkabel verschmort. Aber was haben denn diese drei jungen Pfälzer da gemacht, dass es wirklich so ausgeht, dass das Teil dann zerstört ist?
Also mit dem Vergleichen ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil ich jetzt auch nicht weiß, wie genau der da vorgegangen ist, der dann am Ende nur das Bremskabel irgendwie angeschmort hat. Aber so wie ich sehe, sind die drei halt nach dem Prinzip viel hilft viel vorgegangen. Wie gesagt, die haben 10 Liter Benzin gekauft und da wohl auch komplett drüber geschüttet. Und dann ist einer mit dem Feuerzeug hin und hat es angezündet. Das war schon eine ziemliche Kamikaze-Aktion. Da haben die sich auch selbst in große Gefahr gebracht. Es gab dann, oder es muss dann auch eine gewaltige Explosion gegeben haben. Die hat den einen von den dreien auch so umgehauen, dass er sich unter anderem das Kreuzband gerissen hat und noch ein paar andere Verletzungen. Sein Anwalt hat im Prozess auch gesagt, da wird ein bisschen was wohl bleiben an dem, was er sich da zugezogen hat. Und der Staatsanwalt hat diesem jungen Mann dann ganz außerhalb des Protokolls ganz wohlmeinend geraten, doch bitte nochmal zum Arzt zu gehen und wirklich zu schauen, dass da noch alles gemacht wird, was man machen kann, dass man das noch halbwegs in den Griff kriegt. Die drei haben jedenfalls auch vor Gericht gesagt, sie haben völlig unterschätzt, was 10 Liter Benzin, wenn man die irgendwo drüber schüttet und anzündet. Also wir haben dann auch selber gesagt, dass das also nicht nur eine dumme, sondern eine saudumme Idee war.
Gute YouTube-Videos, wo jemand versucht, einen Grill mit einem Schluck Benzin anzuzünden, die kennen wir alle. Da reden wir über, weiß ich nicht, vielleicht 200 Milliliter. Bei 10 Litern kann ich mir schon ganz gut vorstellen, was das bedeutet. Da muss man nicht daneben stehen. Und allein die Temperaturen, die da entstehen, da reden wir wahrscheinlich über 1000 Grad Celsius, die durch so eine Stichflamme da entstehen.
Also, ja, so bedauerlich das auch mit den Verletzungen des einen ist. Ich glaube, die haben da noch eine Menge Glück gehabt, dass da nicht mehr passiert ist.
Haben die drei denn irgendwie erklären können, welcher Teufel sie da geritten hat? Also das ist ja, ich sag mal, du hast vorhin gesagt, die hätten sich noch in der Kneipe getroffen. Also ich meine, selbst wenn man so eine Idee hat, man muss ja da erstmal hinfahren, muss das Benzin kaufen. Also da könnte man ja zumindest vermuten, dass da unterwegs einer mal sagt, sag mal, ob das wohl alles richtig ist, was wir hier gerade so vorhaben.
Also irgendwie, die drei sind, ich glaube, das konnte man ihnen auch abnehmen. Die sind alle drei selber da gesessen, haben gesagt, ja, wir verstehen es auch nicht, wie wir auf die Nummer gekommen sind. Ich meine, klar, das Ganze war eine Kneipenidee. In der Kneipe ist Alkohol nicht weit. Wobei, die hatten schon auch ein bisschen was an Alkohol getrunken. Also bei dem einen Angeklagten gab es dann nochmal kurz im Prozess eine Diskussion darüber, ob er jetzt ein Bier getrunken hat oder zwei Bier und ein Skiwasser mit Schuss. Das ist jetzt, ich sag mal, das ist alles noch ein ganzes Stück weg von Sturz betrunken. So in dem Sinn, dass man sagen kann, naja, die waren so Hacke, das erklärt jetzt wirklich alles. Auch einer von den Verteidigern hat dann gesagt, also wir können jetzt hier über den Alkohol diskutieren und eigentlich wäre es ja gut für seinen Mandanten, wenn man sozusagen zu dem Ergebnis kommt, Mensch, der war aufgrund von Alkohol nicht mehr so ganz bei sich, aber auch dieser Verteidiger hat irgendwie gesagt, naja, wenn die sturzbetrunken gewesen wären, dann hätten sie das ja überhaupt nicht hinbekommen, noch dahin zu fahren, das Benzin zu besorgen, drüber zu schütten und so weiter. Also die Juristen haben dann irgendwo halt das Ganze verbucht unter dem Schlagwort jugendtypisches Verhalten.
Kannst du mir nochmal sagen, was ein Skiwasser ist?
Da müsste ich dich, glaube ich, an den Richter dort verweisen. Als das Stichwort kam, hat er nämlich gegrinst und hat gesagt, beziehungsweise als der Hinweis noch kam, da war auch Alkohol drin, da hat er gegrinst und hat gesagt, er ist über Skiwasser in jeder Form bestens informiert. Also Skiwasser, das ist ja erstmal irgendwie nur so ein süßliches Zeug, was man, glaube ich, viel auch auf Alpenhütten und so kriegt. Und das lässt sich dann eben noch mit Schuss halt so ein bisschen aufpeppen.
Also da ich kein Skifahrer bin, habe ich da eine absolute Bildungslücke, wie ich gerade merke. Ich habe das noch nie gehört, aber...
Also ich bin auch kein Skifahrer, ich bin Bergwanderer. Von daher, also mit Alpenhütten durchaus vertraut. Kenne das dort auch von den Karten, aber ich halte mich dann ehrlich gesagt da immer ans Radler und ans Bier. Also von daher, das Zeug, ich weiß, das spricht mich so gar nicht an. Schon vom Namen her.
Okay, also Skiwasser mit Schuss und ein Bier. Aber wenn ich das so höre, wie du das jetzt erzählst, dann klingt das ja alles so, als sei es eher irgendwie auf eine milde Strafe hinausgelaufen, der Prozess.
Ja, es ist auch tatsächlich, wie gesagt, eigentlich hatten wir es hier mit einem Verbrechen zu tun. Verbrechen ist alles, wo im Gesetz steht, dafür ist eigentlich eine Strafe von mindestens einem Jahr Gefängnis fällig. Jetzt hatten wir es hier mit jugendlichen Tätern zu tun. Da läuft das dann eben alles nochmal ein bisschen anders. Und sag mal, der Staatsanwalt hat gesagt, naja, irgendwas zwischen 50 und 70 Arbeitsstunden. Der eine von den Verteidigern hat gesagt, nicht mehr als 50 Arbeitsstunden. Das Gericht hat am Ende gesagt, 60 Arbeitsstunden für jeden und einen Zeitraum von 8 Monaten, in denen sie die ableisten können. Da hat das Gericht dazu gesagt, das ist relativ lang. Da kommen wir euch auch noch mal ein bisschen entgegen. Der Hintergrund an der Stelle war, der eine von den dreien ist Sportler, ist da auch, jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass wir nicht ins Identifizierende reinrutschen, weil ich sag mal, der ist ein erfolgreicher Sportler. Sein Anwalt hat auch gesagt, da ist vielleicht noch so ein bisschen was an Karriere wirklich drin. Und der hat halt gesagt, naja gut, er hat einerseits eine Lehrstelle, zu der hat er schon, muss er täglich ein ganzes Stück fahren und andererseits hat er mehrfach unter der Woche Training und an den Wochenenden Spiele. Also ihm wäre eigentlich fast eine Geldstrafe lieber, weil er gar nicht weiß, wo er die Zeit dafür hier kriegen soll. Ein anderer Punkt, der noch dazu kommt, da sind wir wieder bei Corona. Früher hat man solche Arbeitsstunden ja oft auch in Krankenhäusern, Altenheimen und so weiter gemacht, wenn man zu sowas verdonnert worden ist. Und die haben sich ja abgeschottet. Die nehmen solche Leute im Moment nicht mehr. Das heißt, das Angebot an möglichen Stellen ist auch verringert. Das heißt, du hast, wenn du zu sowas verdonnert bist, eben auch weniger Auswahl und musst eher nehmen, was du da irgendwie kriegen kannst, zum Beispiel beim Tierschutzverein oder irgendwie sowas in der Art. Ja. Und ich sag mal, weniger Auswahl heißt halt dann eben auch wieder, dass es terminlich irgendwie ein bisschen anstrengender wird. Aber ich sag mal, unterm Strich ist, glaube ich, diese 60 Sozialstunden, ich meine, klar, wenn man die ableisten muss, das ist natürlich auch, da hast du ein bisschen was zu tun, klar, aber im Grunde genommen ist es doch fast eher im symbolischen Bereich. Und dafür gibt es aber auch neben allem Verständnis und Rücksicht auf das jugendliche Alter und so weiter, gibt es durchaus auch noch einen konkreten Grund. Sogar der Staatsanwalt hat gesagt, naja, die drei sind eigentlich schon jenseits von dem, was wir ihnen hier noch aufbürden, schon gestraft genug, weil da noch ganz andere Konsequenzen auf sie zukommen.
Das heißt, da sind wir beim Stichwort Schadenersatz.
Genau. Vielleicht da nochmal zur Einordnung oder dann zum Sortieren. Wenn ich jetzt auf die Idee komme, meinem Nachbarn das Auto anzuzünden, also würde ich natürlich nie machen. Erstens habe ich super Nachbarn und zweitens, auch wenn die total blöde wären, würde ich ihnen natürlich ihr Auto nicht anzünden. Aber jetzt nur als ganz theoretisches Beispiel, wenn ich meinem Nachbar das Auto anzünde, dann werde ich deswegen und erwischt werde, werde ich deswegen anschließend vor Gericht gestellt.
Wie heißt denn dein Nachbar, Christoph?
Ich habe mehrere, aber es gibt zum Beispiel den Mike.
Also hallo Mike, die Folge würde ich mir irgendwo sichern, weil falls er das mal macht, ja, dann bist du vor Gericht allein mit der Folge schon so im Vorteil, dass der Kollege hier keine Chance mehr hat.
Also der Mike hat uns schon so viel geholfen, der braucht sich wirklich so gar keine Sorgen zu machen. Wenn ich aus welchen Gründen auch immer meinem Nachbarn das Auto anzünden würde und erwischt würde, dann würde ich natürlich vor Gericht gestellt werden und würde dafür eine Strafe bekommen. das mit jugendtypisches Verhalten und so weiter, da bin ich auch gerade so drüber raus. Damit käme ich, also ich würde da schon ein deutlich größeres Päckchen kriegen als jetzt diese drei jungen Leute. Aber natürlich würde man dann auch vor Gericht gucken, warum hat er denn das gemacht? Und gab es da vielleicht, hatte der Ärger mit seinem Nachbarn? Ist der von seinem Nachbarn vielleicht auch provoziert worden? Hat der Nachbar ihm, ich weiß nicht, regelmäßig die Einfahrt zugestellt oder irgendwie hat er mir meine Hecke vergiftet und so weiter? Und dann würde man vielleicht zu dem Punkt kommen, dass man sagt, naja, also das war jetzt zwar nicht in Ordnung, aber der Nachbar, der hat sich vorher so benommen, dass man da auch ein bisschen Verständnis haben kann und deswegen wird dann auch die Strafe ein bisschen milder und so weiter und so fort. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist ja, dass ich dem Nachbarn sein Auto zerstört habe und das muss ich bezahlen. Und jetzt ist einfach der Punkt, wenn der Nachbar eine Rostlaube hatte, die vielleicht noch 500 Euro zum Ausschlachten oder so gebracht hätte, dann kriegt mein Nachbar oder dessen Versicherung von mir 500 Euro. Und wenn der einen Luxusschlitten für 120.000 Euro fährt, dann kriegt dem Nachbar seine Versicherung eben von mir 120.000 Euro. Völlig unabhängig davon, ob man irgendwie Verständnis für das haben kann, was ich gemacht habe oder nicht. Weil es geht einfach nur um die Frage, wie hoch ist der Schaden? Wer hat ihn verursacht? So, du haftest dafür.
Jetzt hast du vorhin gesagt, man könnte so erahnen, dass so ein Gerät um die 170.000 Euro kostet.
Also diese 170.000 oder knapp 170.000, ich glaube 166.600 Euro, die sind das, was im Zuge des Verfahrens auch als offizieller Zeitwert dieses Geräts ermittelt worden ist. Also der Betrag ist definitiv fällig.
Das heißt, die drei haben jetzt 177.000 Euro oder 166.600 Euro Schulden, die sie abbezahlen müssen.
Noch nicht, weil das Land an der Stelle, was man in solchen Fällen immer macht, gesagt hat, naja, soll erstmal diese strafrechtliche Schiene geklärt werden. Wenn die auf der Ebene einmal verurteilt sind, dann ist ja die Frage, waren sie es wirklich und so weiter. Die ist ja schon geklärt, müssen wir da nicht mehr so viel Energie reinstecken. Warten wir das also einfach ab und dann kommen wir mit unseren Schadensersatzforderungen. Der Punkt ist aber, ob es mit diesen 166.600 wirklich getan ist, das ist noch nicht mal endgültig geklärt. Im Prozess hat der Staatsanwalt darauf hingewiesen, dass da noch ein deutlich größerer Batzen dazukommen könnte. Der hat nämlich gesagt, es kann durchaus sein, dass das Land sagt, Moment, unser Schaden, das ist nicht nur das kaputte Gerät, sondern das ist auch der Ausfall an Buß- und Verwarngeldeinnahmen, den wir dadurch hatten, dass dieses Gerät ausgefallen ist. Und der hat da auch, also das ist ja nicht die Baustelle des Staatsanwalts, aber der hat da irgendwoher schon auch eine konkrete Summe noch mal mitgenommen und hat dann mal so eher einen Betrag von 400.000 Euro in den Raum gestellt.
Das ist ja der Wahnsinn, wenn man sich überlegt, ja, dass da drei, sag ich mal, Jungs irgendwie einen Aussetzer haben und den ich jetzt überhaupt nicht gutheißen will, um Gottes Willen, aber die sind für ihr Leben, sag ich mal, gezeichnet. Ja, wird es denn durch die, also gut, das ist noch nicht entschieden, aber kann man da schon sagen, wird es dann durch die drei geteilt oder ist derjenige, sag ich mal, der da geblitzt worden ist, muss der damit rechnen, dass er mehr zahlt? Hast du eine Vorstellung oder kann man es im Moment noch überhaupt nicht irgendwie bewerten?
Also wenn ich von dem ausgehe, was jetzt in diesem Prozess aufgeklärt worden ist, geht die Tat zu gleichen Teilen auf alle drei. Also da hat auch nicht einer gesagt, naja, ich bin da nur dabei gestanden. Der eine Anwalt, der eine Verteidiger hat ganz am Ende dann doch noch die Kurve in die Richtung genommen, dass er gesagt hat, ja, also so wie ich die Rolle meines Mandanten sehe, der war kein Mittäter, der hat nur Beihilfe geleistet, ist also sozusagen doch eine Spur weniger beteiligt, ist aber in diesem Verfahren dann gar nicht mehr groß thematisiert worden. Kann sein, dass das ein Pflock war, den er schon mal eingerammt hat, um dann später, wenn es wirklich ums Geld geht, auf diesen Punkt zurückzukommen. Aber im Moment würde ich sagen, das geht einfach durch drei.
Das heißt ungefähr für jeden, sag ich mal, 133.000 Euro.
Ja,
das ist schon eine Nummer. Ja.
Ob es wirklich diese Summe sein wird, das ist nochmal eine spannende Frage. Weil, also ich habe da auch mit Anwälten gesprochen, die sich auch so mit Verkehrsrecht und so weiter beschäftigen. Die haben gesagt, naja, also da auch wirklich die entgangenen Bußgeldeinnahmen verlangen zu wollen, das wäre juristisch dann wohl doch gewagt. Und andererseits das Land, also zuständig ist da eine Abteilung der ADD, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier. Die haben offen gelassen, ob sie nur den Wert des Geräts fordern wollen oder auch die entgangenen Einnahmen. Ist aber zumindest insofern bemerkenswert, wenn sie gesagt hätten, nee, also das mit den entgangenen Einnahmen, das halten wir juristisch für abwegig, dann hätten sie es auch gleich sagen können. Wie gesagt, es ist offen. Es ist halt so, offiziell sind diese Verkehrskontrollen ja nicht dafür da, dass das Land damit Geld verdient. Ziel ist Verkehrssicherheit. Und dass diejenigen, die zum Beispiel zu schnell fahren, dann Geld zahlen müssen, das hat ja nur den Zweck, dass es diesen Leuten wehtut und sie deswegen in Zukunft ordentlich fahren. Dass das Geld dann irgendwo als Einnahme beim Land landet, das ist ja sozusagen nur die Überlegung, naja, wenn ich das Geld abnehme, dann muss ich es ja irgendwo hin tun und naja, wo als im Landeshaushalt ist es besser aufgehoben. Ja. Aber von daher ist also die Idee zu sagen, entgangene Bußgeldeinnahmen sind ein Schaden im rechtlichen Sinn, den wir auch geltend machen können. Das ist zumindest mal gewagt. Also wenn es das Land wirklich durchzieht, bin ich auf den Prozess gespannt. Und ich bin gespannt darauf, ob wir es mitkriegen, dass er stattfindet.
Also ich bleib dabei, auch wenn man es ja wirklich nicht empfehlen darf. Also die App wäre günstiger gewesen, definitiv.
Wobei ich meine, auch bei der App, auch bei der App gilt, einer ist immer der Erste, der an diesem Blitzer vorbeifährt.
Ja? Das, da hast du vollkommen recht, ja, das stimmt, aber der Erste kann ja auch sein, dass der sich ans Tempo gehalten hat. Aber gut, also, wir wollen das gar nicht, ich glaube, wir führen das nicht weiter auf. Ich möchte auch nicht mit der Polizei Ärger bekommen, dass wir jetzt hier irgendwie dazu anhalten, wie man es schaffen kann, diesen Dingern zu entgehen. Dafür sind wir hier an einer falschen Adresse, ich sag mal, einen App Store durchwühlen, das kann jeder, da müssen wir auch nicht bei unterstützen. Wenn es einer will, der wird es schon finden. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, 9,90 Euro oder 133.000 ist ein Unterschied.
166.600.
Ja, 166.600 ist ein Unterschied. Am besten, man fährt überhaupt nicht zu schnell, dann kann einem nichts passieren, dann muss man keine App nutzen und dann braucht man auch keine 10 Liter Benzin. Also von daher einfach sich an die Geschwindigkeitsregeln halten und an die Schilder. Das funktioniert eigentlich auch dann funktioniert übrigens immer auch dann am besten, wenn man zwischendurch nicht auf sein Handy guckt, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir in den vergangenen Monaten wirklich des Öfteren passiert, dass mir Leute irgendwo entgegengekommen sind, Kurven geschnitten haben oder auch auf der Autobahn an einem vorbeizischen, wo dann auf einmal eine Geschwindigkeitsbegrenzung kommt, die das nicht sehen, weil die gerade irgendwie am WhatsApp schreiben sind oder so. Und das ist wirklich, also das ist nicht nur, dass sie geblitzt werden könnten, sondern damit gefährden sie, glaube ich, auch ganz, ganz viele andere Fahrer. Vielleicht wäre das irgendwann auch nochmal eine Folge wert über diese Handynutzung im Auto, irgendwie, was da alles passieren kann. Ich glaube, da wirst du sicherlich in deiner Prozesserfahrung auch schon das ein oder andere Mal was gehört haben. Oder wir holen uns mal wieder irgendeinen Richter oder einen Anwalt dazu, der dazu berichten kann. Fände ich mal ganz interessant, weil mir ist das in den letzten Monaten extrem aufgefallen. Aber gut, das ist jetzt eine Idee für einen weiteren Teil von Alles Böse. Wir sind, glaube ich, für heute mit den Blitzern erstmal durch. Wie gesagt, vielen Dank, Christoph, die drei Pfälzer. Also ich hoffe, dass der Sportler Profisportler wird, dann kann das vielleicht etwas leichter bezahlen. Werden es nicht berichten, aber wir können den dreien trotzdem ein bisschen den Daumen drücken, weil also das, was ich heute von dir gehört habe, in der Tat ein dummer Jungenstreich, der völlig in die Hose gegangen ist, ja, und wo die drei viele Jahre noch irgendwie mit zu tun haben, wenn sie nicht reich geerbt haben, wenn sie nicht irgendwie von einer Großtante aus Amerika geerbt haben oder sonst irgendwo das Geld locker liegen haben. Aber das ist schon echt eine Nummer, wenn ich, sag ich mal, so jung dann solche Summen im Hintergrund habe, die ich abbezahlen muss. Da ist, sag ich mal, für die Zukunft schon einiges verbaut und das, glaube ich, gönnen wir den dreien auch nicht. Also von daher, ich drücke denen die Daumen, zumindest ein wenig, dass sie nicht diese 400.000 zahlen müssen, dass sie es irgendwie dann auch nochmal schaffen können, dass sie auf den grünen Zweig kommen. Christoph, vielen Dank fürs Erzählen und ja, wir sehen uns demnächst wieder.
Bis dann.